Wir haben das letzte Mal Matthäus 2, die ganze Begebenheit bis Vers 12 uns angesehen. Und ich möchte jetzt nochmal in das Kapitel zurückgehen, und zwar in 6. Vers, weil hier ist eine der größten Prophetien der Heiligen Schrift. Und die wird auch heute eine große Rolle spielen. Und zwar, es ist einfach so, wenn man die Schrift kennt, dann weiß man, Gott hat immer solche Eckpfeiler gesetzt. Aber ich lese uns zuerst den Text. Und du, Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Es gab im Leben Jesu 4 Städte, die eine größere Rolle gespielt haben wie die anderen. Es war Bethlehem, es war Nazareth, es war Kapernaum und es war Jerusalem. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir jetzt, wenn wir schon das Matthäus-Evangelium studieren, dass wir diese Städte und diese Orte nicht übergeht einfach und dann im Text vorwärts prescht, sondern wir möchten heute dieses wirklich wichtige Stück der Heilsgeschichte, das sich in Bethlehem abgespielt hat, und was das auch prophetisch bedeutet, was das von der Schattenbildlichkeit her bedeutet. Es hat alles so eine tiefe Bedeutung und ist so verwurzelt mit den anderen Prophetie, dass man sich einfach ansehen muss. Und das Interessante ist, die Pharisäer, ja, und die Schriftgelehrten, die wussten schon, was los ist. Die wussten, dass ein Erlöser kommt. Die wussten, dass der Messias kommt, der gleichzeitig auch ein weltlicher Herrscher sein wird. Und sie wussten, dass er in Bethlehem geboren wird. Bethlehem heißt eigentlich Bethlehem. Und das heißt Haus des Brotes oder Brothaus, je nachdem, wie man es übersetzt. Und zwar, da kommt schon der erste Hinweis auf den Herr Jesus. Auch die Namen, die haben alle Bedeutung. Das Haus des Brotes. Das heißt, hier ist das Brot des Lebens, Johannes 6,35, der Herr Jesus geboren. Hier ist er gekommen. Das war das Haus, wo das Brot des Lebens der Erdboden betritt. Und wenn man dann weitergeht, wir sehen das nachher, wenn man Micha ansehen, die Prophetie direkt, die hier zitiert wird im Matthäus-Evangelium, da heißt es Bethlehem Ephrata. Und das heißt ein Brothaus der Fruchtbaren. Das heißt, man sieht hier, wie Gott selbst Orte benutzt und Namen von den Orten, um zu zeigen, da wird etwas geschehen, da wird das Brot des Lebens kommen, dort wird letztendlich diese Frucht, die vor Gott gilt und die für uns so wichtig ist, die wird geschehen. Wenn man es jetzt einmal anguckt, das erste Vorkommen von Bethlehem ist 1. Mose 35, 19. Und Rahel starb und wurde begraben am Wege nach Ephrata. Und das ist Bethlehem. Es war also das Grab von der Rahel, wo dieser Ort war. Und die zweite Stelle ist 1. Mose 48, Vers 7. Und als ich aus Paddan kam, starb Rahel bei mir im Land Kanaan auf dem Weg, als wir nur ein Stück weg von Ephrata entfernt waren. Und ich grub sie dort am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Und dieses Wort kommt in der ganzen Bibel 48 Mal. Ich habe jetzt noch die Schlachterzählung. Und interessant ist, wenn man jetzt Richter 17, 7 aufschlägt, das ist keine schöne Begebenheit, aber man sieht zumindest, was mit Bethlehem los ist. Da sagt die Bibel, es war aber ein junger Mann aus Bethlehem, Juda, vom Geschlecht Judas, der war ein Levit, und hielt sich dort als Fremdling auf. Also wir haben jetzt schon das, wisst ihr, du musst dir ja mal überlegen, warum hasst die Welt, warum hasst die arabische Welt, die westliche Welt, also fast alle Ideologien, warum hassen die alle die Juden? Das hat mit dem zu tun. Das Haus des Brotes, wo der Jesus geboren wird, ist in Juda. Der Herr Jesus ist aus Juda. Und Juda war der Stamm, und da kommt der Name der Juden her. Da sieht man schon, wie das der Hintergrund, gell? Und von daher ist das wichtig. Juda ist immer der Stamm, der eine entscheidende Rolle spielt. Wir werden nachher die Prophetie sehen, dass wir verstehen, was Bethlehem, Ephrata, was Juda, was das alles bedeutet in Bezug auf den Herr Jesus. Das sind alles, ich sag's mal so, Offenbarungen, die wie aus einer Schachtel kommt die nächste Schachtel raus. Da kommt eine Offenbarung nach der anderen und man sieht dann diese ganze Herrlichkeit. Und in 1. Mose 49, das ist ja dieser große, gewaltige Schriftabschnitt, wo die Stimme charakterisiert werdet, prophetisch. Und da haben wir jetzt sofort Juda, Bethlehem, Ephrata, da haben wir den Messias, da haben wir das Brot des Lebens, da haben wir den Herr Jesus in einer ungeheuren Weise. Jetzt muss man sich das einfach sich vorstellen. Mitten in Juda ist Bethlehem. Bethlehem ist das, wo Gott auserwählt hat, und er hat diesen Stamm Juda auserwählt. Und wenn ihr mal guckt, was Juda für eine Rolle spielt, der Stamm des Messias, der Gnadenstamm, ist immer Juda. Und der Stamm des Abfalls, des Teufels, ist immer Dan. Und du siehst dann immer, zum Beispiel als Dan dann nur noch ein Überbleibsel war und sie dann nochmal den Götzendienst für sich organisiert haben, ein Buch der Richter, dann sind es 666 Leute, ist normal. Dann ist die Finsternislinie und Juda ist die Lichtlinie, das ist die Linie des Messias, das ist die Segens-, die Gnadelinie. Und Bethlehem gehört zu Juda, und das ist ganz wichtig. Und jetzt Juda, hier wird der Messias, ich gehe jetzt ein bisschen weg vom Text, weil es ist mir wichtig, dass man das versteht. Er sagt hier in 1. Mose 49, Vers 10, nachdem er vorher gesagt hat, Juda ist ein junger Löwe, und jetzt erklärt er's. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt, und ihn werden die Völker gehorsam sein. Er wird sein Füllen an den Weinstock binden und das Junge seiner Eselin an die Edelrebe. Er wird sein Kleid im Wein waschen und seinen Mantel im Traubenblut. Seine Augen sind dunkler als Wein und seine Zähne weißer als Milch. Er zeigt hier aus Juda, und die Wurzel ist die Geburt in Bethlehem, aus Juda wird das Zepter, das heißt die Herrschaft, der Herrscherstab, der Messias kommen. Wisst ihr, und der Messias hat in der alttestamentlichen Prophetie zwei Merkmale. Er hat die Krone, also er ist der irdische Herrscher, und er hat den Kopfbund. Er ist der priesterliche Herrscher. Beides. Und hier siehst du, er sagt klipp und klar, der Herrscher wird aus Juda kommen. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Aber er wird nicht nur der Herrscher sein, sondern die Bibel sagt hier, bis der Schilo kommt. Das heißt, Juda wird so lange hier entscheidend die Rolle spielen, bis Schilo kommt. Und Schilo ist der Ruhe- oder der Friedensbringer. Das ist jetzt der Priesterfürst, der letztendlich die Erlösung bringt aus Juda. Also einmal kommt der Herrscher aus Juda, dann kommt aber auch Schilo, der Friedebringer, aus Juda. Und er erklärt jetzt was gleich, als jetzt schon Blick bis ins tausendjährige Reich. Ihm werden die Völker gehorsam sein. Das wird dann im tausendjährigen Reich geschehen. Und wenn man das sich jetzt anguckt, zum Beispiel Micha, also mir geht es jetzt heute Abend auch darum, dass man mal sieht, wie die Prophetie ineinander greift und wie jeder Ort, der kleinste Ort, jeder Name, alles in der Bibel eine ungeheure Bedeutung hat. Und wie Gott das alles in einer wunderbaren Weise gemacht hat, so dass ein Mensch das gar nicht machen kann. Und er sagt hier, in Micha 4, jetzt wird der Herrscherstab erklärt, doch es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet an der Spitze der Berge stehen und wird über alle Höhen erhaben sein und Völker werden ihm zuströmen. Und viele Heidenvölker werden hingehen und sagen, komm, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns über seine Wege belehre und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und dann erklärt er, er wird zwischen den Nationen praktisch vermitteln. Und dann in der Mitte vom Vers 3, so dass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden, ihre Spieße zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere ein Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen, sondern jedermann wird unter seinem Weinstock, unter seinem Feigenbaum sitzen und niemand wird ihn aufschrecken, denn der Mund des Herrn der Heerscharen hat es geredet. Genauso Jesaja 2, dort ist auch diese große Prophetie auf das tausendjährige Reich. Er sagt dann, das Wort, dass Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem schaute. Es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen an der Spitze der Berge und er wird erhaben sein über alle Höhen und alle Heiden werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, komm, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, sodass ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben. Sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Ist das eine gewaltige Prophetie? Hier in dem Text sehen wir, er wird letztendlich herrschen. Und ich muss mal ehrlich sagen, ich kann es nicht verstehen, wie Leute das tausendjährige Reich leugnen können. Das alles, was wir jetzt gelesen haben, ist noch nie passiert. Noch nie sind alle Völker nach Jerusalem gegangen. Noch nie, das ist alles nie geschehen. Es wird erst geschehen, wenn der Jesus wiederkommt. Da siehst du die Bibel schon in dieser Wurzelverheißung in 1. Mose 49, wo schon das ganz vorsichtig schon angedeutet wird, sagt, das wird alles aus Juda kommen. Wisst ihr, darum ist wichtig, dass Bethlehem in Juda liegt. Und Bethlehem Ephrata, das ist das Brothaus, wo das Brot des Lebens, der Herr Jesus, der Erlöser, kommen wird. Und die Bibel sagt, er ist nicht nur dieser Herrscher, der im tausendjährigen Reich hier die Welt beherrschen wird, es werden ihm alle Völker gehorsam sein. Er ist auch Shiloh. Er ist auch der, der den Frieden mit Gott bringt. Ohne ihn hätten wir keinen Frieden mit Gott. Also er ist König und Priester, beides. Und natürlich ist er so, wie wir singen, das ist gar nicht falsch, was wir singen, König, Priester, Prophet. Er ist auch der Prophet. Weil die Bibel sagt, einen Prophet wie mich wird Gott senden. Geil, und da hat man gewusst, wenn der Messias kommt, dann ist er König, dann ist er Priester und dann ist er Prophet. Und das alles, wenn man jetzt die Bibel ganz kindlich liest, sieht man, aha, alles Juda. Aha, und Juda, dann muss Bethlehem in Juda liegen. Ist überhaupt keine Frage. Wisst ihr, da siehst du, wie die Bibel eine bestechende Logik hat. Und jetzt erklärt sie und sagt, er wird sein Füllen an den Weinstock bitten, das Junge seiner Eselin an die Edelrebe. Und das ist jetzt das Erste, das Füllen, das heißt ein Jungtier. Das ist jetzt ein Bild schon auf Geburt. Ist ja interessant, warum sagt da die Bibel nicht, er nimmt einfach einen Esel? Warum sagt sie ein Füllen? Sie zeigt jetzt bildlich auch an Geburt. Sie zeigt ein Kind, ein Tierkind. Sie sagt Geburt. Johannes 3,3. Sie zeigt, 2. Mose 13,13, es ist letztendlich das Füllen einer Eselin. Eselin, der Esel, 2. Mose 13,13. Jetzt haben wir wieder schon diese verdichteten Bilder, die so wunderbar sind, wenn man sie versteht. Und er sagt hier, in 2. Mose 13,13, das ist ein ganz zentraler Punkt, aber jede Erstgeburt des Esels sollst du mit einem Lamm auslösen. Das heißt, es war ja interessant, der Esel musste nicht sterben, sondern der Esel wurde durch ein anderes Opfer, also ein anderes Tier musste für den Esel sterben und er wurde stellvertretend erlöst. Wisst ihr, das ist auch kein Zufall, dass der Jesus mit einem Esel nach Jerusalem eingeritten ist. Das ist kein Zufall, dass er Füllen, ein Kind, als ein Junges dabei war. Das alles deutet auf die Wiedergeburt, das deutet auf die Erlösung, das deutet auf das stellvertretende Opfer hin. Wisst ihr, jetzt musst du dir vorstellen, wenn ja jemand auf die Idee kommt, dass die Bibel nicht inspiriert wäre, was ja völlig unsinnig ist, weil die Bibel ist, ich weiß keine Worte dafür, ich glaube, sie ist mehr wie inspiriert, die ist Gott gehaucht, sagt die Bibel. Du siehst hier, das kannst du nicht machen. Er zeigt hier bereits, aus Juda kommt jemand, und dieser jemand aus Juda, er wird der irdische Herrscher sein, er wird alle Völker beherrschen, er wird der Friedefürst sein, er wird etwas mit Geburt zu tun haben, Johannes 3,3, es sei denn, dass du von Neuem geboren werdest. Und er zeigt, es geht um den Esel. Und jeder, der Bibel kennt, weiß, dass der Esel der Einzige ist. Aus dem Esel wird nur der Mensch stellvertretend erlöst. Also es gibt niemanden, nur der Mensch und der Esel sind die zwei Einzigen, die stellvertretend erlöst werden. Und da steht völlig die echte, volle Erlösung bereits in einem Vers drin. Da musst du nicht weit gehen. Schon in einem Vers hast du die ganze Erlösung drin. Und er bindet jetzt dieses Tier. Und das ist jetzt auch interessant. Er bindet es an den Weinstock. Und eine Edelrebe, Johannes 15. Wenn du das dann siehst, also du hast jetzt lauter kleine Bilder, wenn du die zusammensetzt, dann geht die Bibel auf wie ein Bilderbuch. Und zwar, der Herr Jesus sagt ja jetzt ganz klar, was das bedeutet. Johannes 15,1, ich bin der wahre Weinstock. Wer ist der Weinstock? Das ist er. Und mein Vater ist der Weingärtner. Und jetzt erklärt er, jede Rebe an oder in mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Das heißt, er hat hier etwas. Und zwar, er zeigt, es wird hier etwas geschehen, er wird dieser Weinstock sein. Das siehst du jetzt nachher im Direkten. Aber dieses, oder dieses Tier wird an der Weinstock gebunden. Und damit, ich verstehe das nicht, wenn ein Jude das gelesen hat, die haben die Texte ja auswendig gekannt, wenn die gesehen haben, er sagt, ich bin der wahre Weinstock, dann hast du 1. Mose 49, da hätte es Klingeln machen müssen im Kopf, da hätte es Klick machen müssen, sie hätte es verstehen müssen. Also die Decke, die hängt von Mose, anders kann ich es nicht erklären. Und er sagt, ist eine Edelrebe und er wird hier das letztendlich tun, Johannes 15, er ist der wahre Weinstock. Und jetzt siehst du, er wird sein Kleid in Wein waschen, seinen Mantel in Traubenblut. Das ist wieder ein Bild auf die Opferung. Wein und Öl, beides ein Bild für den Heiligen Geist. Und die Bibel sagt ganz klar, auch im Hebräer 9, 14, er hat sich durch den Heiligen Geist geopfert. Und da hast du letztendlich schon vollkommen bildhaft dargestellt, die ganze Erlösung. Und jetzt sagt er klar, er wird sein Kleid im Wein waschen, seinen Mantel in Traubenblut. Seine Augen sind dunkler als Wein und seine Zähne weißer als Milch. Jetzt muss man zu Jesaja 1,18 gehen, wo er sagt, wenn deine Sünde blutrot werden, wird sie schneeweiß werden. Also hier haben wir bereits schattenbildlich angedeutet, dass er sein Blut vergießen wird. Zähne weißer wie Milch, das heißt, er der Reine, der von keiner Sünde wusste, wird für uns zur Sünde gemacht, indem er sein Blut vergießt. Und dann sagt er, und jetzt sind seine Augen, nachdem diese Erlösung vollendet ist, dunkler als Wein. Das ist Johannes 3, 34, er hat der Heilige Geist nicht nach Maß und in Fülle. Er wird der sein, der der Heilige Geist in Fülle haben wird und der letztendlich unser großer Erlöser ist. Und jetzt sehen wir hier etwas, das ist auch wichtig, da wird die Sündlosigkeit nochmal durch diese Bildersprache betont. Also du hast hier schon, wo Judah nur im Geringsten angedeutet wird, hast du schon vollkommene Erlösung. Und darum spielt es aber eine Rolle, dass Bethlehem war. Und wir gehen jetzt in Micha rein. Dort ist die direkte Prophetie. Und da sehen wir wieder, was Gott hier alles sagen will. Aber bevor wir das tun, möchte ich noch etwas zeigen. Und zwar, wie soll ich sagen? Es gab einen Mann, der hat Schneller geheißen. Dem sein Vater hatte syrische Waisenhaus. Und dieser Mann, der ist schon als Kind mit einem Ross durchs Heilige Land geritten. Das nicht Palästina heißt, das ist nämlich der Name fürs Philisterland, wie es in vielen Landkarten auch in der Bibel schändlicherweise drinsteht, sondern das ist Israel, das ist das verheißene Land. Und er hat es beschrieben. Ich lese euch bloß ein kleines Stückchen, dass du mal siehst, wie er das empfunden hat. Er war ein gläubiger Mann. Er hat in Bethlehem gewohnt. Das Buch ist geschrieben, Bethlehem, 1889. Und er sagt, wie eine Krone auf den Bergen liegt Bethlehem im Kranze seiner felsigen Höhen. Wie eine Rose unter Dornen, wie ein Königskind ringsum von Riesen bewacht. Hier verlebte Jesus 2 Jahre lang am Morgen der Kindheit. Von welcher Seite man kommen mag, schon von weitem winkte es, ebenso majestätisch wie lieblich auf seiner Höhe gelegen, dem Wandersmann zu, und es wird ihm so heimlich und froh zumute, als ob er nach langer Trennung seine Heimat wiederfinde. Von nirgends aber ist der Anblick so schön und erhebend wie für den Wanderer, welcher aus der Wüste bei Marsaba heraufsteigt, mit Ausnahme der minder steil abfallenden Nordseite, neigen sich ringsum tiefe, fruchtbare Täler. Umso freier schaut das uralte Städtchen wie eine Hochwarte hinaus ins Land der Bibel, und im weiten Bogen sind sie um dasselbe her gelagert, die Berge und Orte, an welchen einst geweissagt wurde, auf seinen größten Sohn. Und er erklärt das und sagt, du siehst von Bethlehem, von Jerusalem nur syrische Waisenhaus von seinem Vater, das war interessant, und du siehst bloß einen Turm auf dem Ölberg, du siehst nichts. Und er erklärt dir, das ist die Berge Moabs, du siehst alles. Du merkst, es ergreift ihn, den Mann packt es, wenn er das schreibt. Wenn ich es lese, packt es mich auch, weil der hat Worte, ihr habt ja gesehen, ihre blumige Sprache. Und Gott hat sich so einen Ort rausgesucht. Und jetzt vielleicht in der Ewigkeit einmal werden wir begreifen, was es heißt, aber es spielt eine Rolle. Wisst ihr, Bethlehem ist nicht nur Bethlehem, wenn man dann die Kinderliedli singt zu Weihnachten und so, das ist zu billig. Sondern Bethlehem ist ein ungeheuer wichtiger Ort für die Heilsgeschichte. Wir haben ja gesehen, Juda ist ein ungeheuer wichtiger Stamm für die Heilsgeschichte. Und jetzt kommen wir nach Bethlehem. Da sagt er in Micha 5, 1 und folgende: Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Darum gibt er sie hin bis zu der Zeit, da die, welche gebären soll, geboren haben wird. Und dann wird der Überrest seiner Brüder zu den Kindern Israel zurückkehren. Der wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit seines Namens, des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Und dieser wird der Friede sein. Das ist hier etwas Ungeheures. Das sagt jetzt die Bibel. Bethlehem Ephrata, du bist ein kleines Dorf. Das hat er jetzt beschrieben. Das ist ein kleines Gebirgsdorfchen. Und er sagt, du wirst nicht geringer sein wie die Hauptorte von Juda. Und damit stellt er es, ich sage es mal gewagt, damit stellt er es fast auf die gleiche Ebene wie Jerusalem. Er sagt nämlich, dort wird er herkommen, dieser Herrscher. Und jetzt sagt er hier, dessen Hervorgehen, und das steht im Hebräischen in der Mehrzahl. Das heißt, es ist nicht das Hervorgehen, wo der Herr Jesus in Bethlehem geboren wurde, sondern er ist dauernd hervorgegangen. Und jetzt haben wir diese wunderbare Tatsache, dass er, bevor er in Bethlehem Mensch wurde, schon von Anfang an, von den Zeiten der Ewigkeit, immer wieder hervorgegangen ist. Aus dieser Lichtwelt Gottes. Er ist aufgetreten als der Engel des Herrn. Das ist gigantisch, wie er Simson begegnet, wie er Gideon begegnet, wie er hier einfach auftritt. Auch Josua, wo er der Herr der Heerschar ist mit dem blanken Schwert. Er ist die einzige Offenbarung Gottes. Und ich möchte uns ein paar Stellen lesen, dass wir das verstehen, was hier gemeint ist, wenn er sagt, obwohl du in Bethlehem Ephrata geboren wirst, obwohl du dort entstehe, wirst du als Mensch, dort wirst du hier sichtbar werden, trotzdem warst du die ganze Zeit schon vorher da. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das leugnet in der Regel alle Sekten oder die meisten, und das leugnet auch einfach Gläubige, die nicht klar sind. Aber wenn du jetzt 2. Mose 3, Vers 2 bis 6 liest, da heißt, und der Engel des Herrn erschien ihm, in dem Fall Mose, in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Und dann heißt es plötzlich, jetzt redet Gott zu mir und sagt, hier bin ich. Und das muss man einfach nüchtern sachlich sich vergegenwärtigen. Er ist immer wieder aufgetreten. Hier im Dornbusch war niemand anders drin wie der Herr Jesus. Der letztendlich in Richter 6, Richter 13 diese gewaltige Wunder auch tut. Da tut er ja Wunder. Und zwar, wo es ja geht um die Midianiter, um diesen Kampf, wo Israel wieder furchtbar unterdrückt war. Er rettet sie, also Gideon berufen, heißt die Vers 11 vor Richter 6, und der Engel des Herrn kam zu ihm. Und jetzt passiert etwas in Vers 20. Jetzt haben wir wieder ein Schattenbild, wisst ihr? Und die Bibel ist voll verdichteter Bilder. Wenn die Leute das nicht verstehen, dann kann ich ihnen nicht helfen. Wisst ihr, die Theologen haben ein Problem. Man hat Wissenschaft aus diesen Dingen. Das sind Geheimnisse, die Gott durch den Heiligen Geist offenbaren muss. Wisst ihr, und oft versteht ein Theologe das überhaupt nicht. Da steht in Vers 20, und der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch. Jetzt haben wir schon ein Bild der Erlösung und das ungesäuerte Brot. Ich soll also mein Fleisch nehmen und meine Ehrlichkeit, mein ungesäuertes Brot, lege es auf den Felsen, nämlich auf den Herr Jesus, und gieße auch die Brühe drüber. Also der hinterletzte Winkel deines Herzens, wo Fleisch ist, wo Sünde ist, gieß es drüber. Also mach alles offenbar. Und dann heißt es in Vers 21, jetzt kommt der Engel des Herrn, der Herr Jesus, und er berührte mit seinem Stab das Fleisch und das ungesäuerte Brot. Da stieg Feuer auf vom Felsen vom Herr Jesus und verzehrte das Fleisch und das Ungesäuerte. Das heißt, von diesem Fels vom Herr Jesus wird das Fleisch des Menschen vernichtet. Das heißt, vernichtet im Sinne, es wird ausgeschaltet. Das ist letztendlich Römer 6, 6 und 11. Du bist mit Christus gekreuzigt. Er zeigt hier schon immer ungeheure Bild die Erlösungen. Und dann wieder Vers 23, Friede sei mit dir. Jetzt baut Gideon einen Altar, Vers 24, der Herr ist Friede. Merkt ihr etwas? Juda, der Stamm des Messias. Bethlehem, die Stadt des Messias. Überall Shiloh, Friede. Das ist wie ein roter Faden, der durchgeht. Er wird Friede bringen. Er bringt die völlige Erlösung. Und darum heißt es hier in unserem Text in Micha 5, in Vers 4, er wird der Friede sein. Und wenn er auftritt, auch vor Bethlehem, dann ist immer etwas im Zentrum. Der Herr ist Friede. Wisst ihr, da zeigt die Bibel schon in wunderbare Bilder. Ich weiß nicht, wie oft das Gott angezeigt hat. Wahrscheinlich erkennen wir zu Lebzeit, da können wir das gar nicht alles erkennen. Aber hat in unendlich wunderbare Bilder hat er das angezeigt, dass sein Sohn in Bethlehem geboren werden wird, dass er zum Stamm Juda gehört, dass er der Messias ist, dass er der Friedebringer ist, also er ist Erlöser und Herrscher, dass er einst ein Reich aufrichten wird, wo alle Völker ihm dienen werden, dass er aber auch die Menschen erlösen wird, er wird das Fleisch ausschalten, wenn man sein Fleisch auf der Felsen legt. Das heißt, wir wissen das jetzt aus Römer 6, wenn ich im Glaube die Erlösung annehme, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, passiert genau das, was in Richter 6 geschrieben steht. Jetzt sind das natürlich gigantische Bilder, man muss die lesen können. Wenn man die übersetzen kann, dann ist die Bibel etwas, wo du nur noch atemberaubend lesen kannst. Dann muss ich sagen, Entschuldigung, darf ich das lesen? Wisst ihr, das ist so gewaltig, dass ich das lesen darf. Aber das Tolle ist, wisst ihr, ich kann keine Worte dafür finden, für das Mosaik. Juda, da kommt die Prophetie über Juda und da ist alles drin. Bethlehem, kommt die Prophetie über Bethlehem, da ist alles drin. In unserem Text ist gestanden, er wird hervorgehen. Jetzt guckst du die Hervorgehen an. Jetzt guckst du zum Beispiel beim Richter, du guckst beim, und das ist ganz wichtig, auch beim Dornbusch, egal wo, dann hast du die Erlösung. Du hast immer die Erlösung, wie in vielen Mosaiksteinchen. Und es geht alles zusammen. Und ich sage es mal so, ist kaum zu fassen. Richter 2,1. Und der Engel des Herrn kam von Gilgal. Wisst ihr, wenn du jetzt wieder Bibel kennst, Gilgal ist die Stätte, die Wiedergeburt symbolisiert. In Gilgal ist die Beschneidung geschehen. In Gilgal wurde die Schande, die Sünde abgewälzt. Also er kommt von Gilgal. Er kommt immer, um die Leute zu retten. Da kommt der Erlöser. Und dann offenbart er sich und zeigt ihnen, dass sie sich bekehren müssen. Und so ist das ganze Hervorgehen Jesu an jeder Ecke, wo du hingehst, findest du ihn. Und er sagt, das ist so einfach von der Prophetie, das sind ganz einfache Bilder. Er sagt ganz einfach, Micha 5, er kommt zwar aus Bethlehem, aber vorher geht er immer wieder aus der Ewigkeit hervor. Und wenn du jetzt Augen hast, die geöffnet sind, dann siehst du in der Bibel, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Dann siehst du da, wie er hervorgeht, bis er in Bethlehem geboren wird. Und hier haben wir was Gewaltiges in dem Richter 13. Da kommt der Engel des Herrn. Und es passiert etwas. Dieser Manoach, der war geiddumm in Vers 17 von Richter 13. Der merkt etwas. Dieser Engel des Herrn, dieses Hervorgehen, das hat was mit dem Namen zu tun. Was ist dein Name? Wir wissen heute, wie der Name ist. Der genaue Name lautet Herr Jesus Christus, aber das war dieser Rettername, Jesus. Und der Engel des Herrn, der Jesus selber, sprach zu ihm, warum fragst du nach meinem Namen? Er sagt ihm den Namen nicht, sondern sagt, er ist wunderbar. Und da hast du schon alles prophetisch, was du dir vorstellen kannst. Und jetzt opfert er wieder auf dem Felsen. Und dann sehen sie, dass der Engel des Herrn war. Und du musst nur sterben, wenn du Gott siehst. Und jetzt sagen sie, wir müssen sterben. Wir haben den Engel des Herrn gesehen. Jetzt ist ihnen klar, sie haben Gott gesehen. Wenn sie den Engel des Herrn gesehen haben, haben sie Gott gesehen. Und damit siehst du auch wunderbare Bilder auf die Gottheit Jesu, der die einzige Offenbarung ist, auch im Alten Testament, vom dreimal heiligen Gott. Und wenn du das jetzt alles siehst, dann musst du sagen, das ist so gewaltig. Und in Micha wird das jetzt einfach erklärt, wo das herkommt, dieses Opfer, das Gott will, dieses vergossene Blut, das siehst du da überall, wo du hinguckst. Gell, natürlich jetzt Passa, nachdem der Engel sich geoffenbart hat, gell, und das ist auch klar, auch das Hervorgehen Jesu, die Bibel sagt ja klipp und klar, in der Wolke- und Feuersäule, in der Schechina, die vor die Kinder Israel rausging, für die Kinder Israel war es Licht, für Ägypter war es Finsternis, da war er drin. Du musst die Texte genau lesen, da war Herr Jesus war in der Schechina drin. Und damit ist Micha ungeheuer, indem er sagt, in Bethlehem, Juda, da wirst du zwar geboren, aber du wirst die ganze Zeit hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her. Das wird die ganze Zeit geschehen. Wisst ihr, da ist die Bibel völlig anders. Wisst ihr, die Christenheit macht einen Kult aus Weihnachten. Und ich sage, Entschuldigung, Weihnachten war die Fleischwerdung. Aber der Jesus ist die ganze Zeit hervorgekommen. Er ist die ganze Zeit da gewesen. Jetzt ist er durch die Ausgießung des Heiligen Geistes im Herzen jedes Gläubigen. Das ist so gewaltig, wenn man das begreift. Aber dass das alles geschehen konnte, muss er ein Mensch werden. Er muss nach Bethlehem, ist klar. Er muss die Blut vergießen. Er muss das mosaische Gesetz erfüllen. Gell? Jetzt zeigt es Gott einfach, du hast in diesem Prophetier in der Regel nicht eine Aussage, sondern du hast immer das tausendjährige Reich, du hast immer die Erlösung und du hast immer die Person Jesu dargestellt. Immer drei Dinge. Wunderbar. Der Jesus, die Erlösung und das tausendjährige Reich. Und er sagt jetzt ganz klar, nachdem hier hervorgehend, das ist halt das Problem, für hervorgehend gibt es leider im Deutschen keine Mehrzahl. Also hervorgehend, du müsstest jetzt eigentlich übersetzen, du müsstest die Klammer davor setzen, dessen mehrmaliges Hervorgehen, dann wäre es richtig. Aber Hervorgehen hat kein Mehrzahl, das ist das Problem. Es ist von Anfang an und von der Ewigkeit her. Jetzt sagt er, jetzt gibt der Israel uns so dahin, und zwar bis sie gebären soll. Wisst ihr, die einzige Hoffnung auch für dieses auserwählte Volk war, dass der Erlöser kommt. Und dieser Erlöser kommt aus Juda, dieser Erlöser kommt aus Bethlehem. Und jetzt sagt die Bibel klipp und klar, er wird der Überrest. Und damit sieht man ganz klar, dass sie sich nicht als Volk bekehren werden. Sie werden den Messias nicht annehmen. Er sagt nur der Überrest. Die wird er zurückführen. Er wird auftreten, wird sie weiter in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen. Israel hat noch nie sicher gewohnt. So dass man die Bibelstelle nehmen konnte, unter der Zeit des Salomo, unter der Zeit des David, waren sie eine Weltmacht, aber sie sind immer angegriffen worden. Selbst bei Salomo, wo Friedenszeit war, sind sie angegriffen worden. Und jetzt sagt er, wenn er kommt, dieser Erlöser, dann wird Friede sein. Und er wird groß sein. Dann wird man den Namen Jesus nicht mehr lästern. Er wird groß sein bis an die Enden der Erde. Dann richtet er sein tausendjähriges Reich auf. Und er wird der Friede sein. Für uns Gläubige schon jetzt, er ist unser Friede. Er ist der, der in unserem Herzen drin ist. Aber das muss man jetzt einmal ganz nüchtern sachlich feststellen. Es wird eine Zeit geben, wo er als Friedefürst die ganze Welt beherrscht. Das können wir uns nicht vorstellen. Es wird gigantisch sein. Und wenn man jetzt diesen Erlöser anguckt, hier, der Micha zeigt uns, wie er kommen wird. Und in 2. Könige 1, Vers 3, da hast du wieder diesen Engel des Herrn, der hervorgeht von Ewigkeit her und immer wieder auftritt, immer wieder auftritt. Und da hast du jetzt gewaltige Dinge. Er sagt, aber der Engel des Herrn sprach zu Elia, dem Tisbiter. Und jetzt sagt er ihm, mei dich auf. Das heißt, da sieht man schon, der Engel des Herrn ist nicht ein Gehilfe, sondern er gibt die Befehle. Er ist Gott selber, er ist nämlich der Sohn Gottes. Er gibt die Befehle und dieses Hervorgehen, was in Micha geschrieben steht, in der Gesamtprophetie, das ist ungeheuer gewaltig. Wisst ihr, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich habe es oft überlesen, aber wenn du dir das überlegst, warum erschrickt der Herodes? Das war klar, der hat Angst um seinen Königsthron, weil jetzt wusste, jetzt kommt der Richtige. Aber die Bibel sagt, ganz Jerusalem. Sie wusste ja, jetzt geht's um alles. Jetzt müssen wir aufhören mit unserer Lumperei. Jetzt müssen wir aufhören mit unserer Spielerei. Jetzt müssen wir aufhören mit unserem Götzenkult. Jetzt kommt der Messias. Die hat eine gewisse Angst gehabt vor ihm. Das muss man einfach nüchtern sehen. Und die Folge davon, das werden wir ja noch sehen und drauf stoßen, dann bringt er alle Kinder bis 2 Jahren um mit dem ganzen Umfeld, dass er alle erwischt. Aber er hat sie nicht erwischt. Das ist ja die Herrlichkeit. Der Herr hat über seinen Sohn die Hand gehalten und es war wunderbar. Er ist der König der Könige, er ist der Herr der Herren und er ist der, der letztendlich den Auftrag gibt und der hier auch im Alten Testament so deutlich sichtbar wird. Also manchmal muss ich sagen, wie kann man manche Bibelstelle einfach zweifeln? Die Bibel sagt klipp und klar, in seinem Namen wird Vergebung der Sünde verkündigt werden. Das ist der geistliche Teil. Und Matthäus 28, 18, er ist Herr bis zum Schluss. Jetzt ist er Herr über die Heiligen, über uns, und dann ist er Herr über die ganze Erde. Und im Josua 5, 13, das ist wieder so ein Hervorgehen, was Micha hier zeigt. Da sehen wir dann, und das ist eine ganz wichtige Sache, er sagt ja, und das ist die biblische Eindeutung, er hätte doch Engelscharen auf Golgatha hätte nur einmal winken müssen, dann wäre die Engel da gesagt, hätte sowohl die Römer als auch Israel alle niedergemacht. Wäre Kleinigkeit gewesen für ihn. Josua 5, 13. Und siehe, Mitte ein Mann stand ihm gegenüber, der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, bist du für uns oder für unsere Feinde? Er sprach, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn, ich bin gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an. Der wusste, der Josua, dass er nur Gott anbeten darf und nicht den Engel und nicht den Mensch. Jetzt betet er diesen Engel des Herrn an, diesen Fürst über das Heer, der Engel, und damit siehst du, dass er Gott ist. Und jetzt sagt er, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Wieso? Jetzt kommen wir zum Punkt. Vielleicht machen wir einen Fehler beim Bibellesen. Vielleicht lesen wir die Bibel zu gewohnheitsmäßig. Die Bibel sagt praktisch, immer wenn dieses Hervorgehen nach unserer Prophetie aus Micha 5 ist, immer wenn dieses Hervorgehen ist, wenn sich der Jesus im Alten Testament zeigt, hast du heiligen Boden. Und er war so heilig, diese Offenbarung, dass er die Schuhe ausziehen musste. Wisst ihr? Und vielleicht sollten wir die Bibel auch so lesen, dass wenn wir auf den Herr Jesus im Alten Testament stoßen, dass wir in heiliger Ehrfurcht staunen, wie Gott es prophetisch vorausgesagt hat. Wie wunderbar ist es, dass der Herr Jesus damals diese Lichtwelt verlassen hat. Die Bibel sagt nicht, er war für meinen Körper, er war sichtbar, er war für die Leute da, er tut Wunder, er fährt in der Feuerflamme hinauf, er zeigt die ganze Erlösung da schon an. Wisst ihr, und dann, wenn du noch die Orte nimmst, Juda, Bethlehem, Ephrata, später Nazareth, dann Jerusalem, wenn du alle diese Orte siehst, dann siehst du ein wunderbares Gemälde, wie das die Bibel schon im Alten Testament, der Herr Jesus offenbart in einer Art und Weise, die für uns nicht fassbar ist. Gell? Und da kannst du nur noch anbeten und staunen, was er getan hat. Gell? Und wenn du jetzt Bethlehem siehst, also als die Leute wussten, Bethlehem, dann war es klar, jetzt kommt Micha 5. Und wenn Bethlehem kommt, dann kommt Juda, dann kommt 1. Mose 49. Jetzt wusstet sie, jetzt kommt der weltliche Herrscher, jetzt kommt der geistliche Herrscher, jetzt kommt das alles, alles, das Hervorgehen, alles, was das Hervorgehen anzeigt, jetzt kommt es, jetzt kommt es. Jetzt hätte die eigentlich in Ehrfurcht niederfallen müssen, der Jesus suchen und ihn zum Messias küren müssen. Das wäre das Normale gewesen. In 1. Mose 16, 7, da siehst du dieses Drama. Die Magd der Sarai, der Sarah. Und der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Jetzt redet er in Vers 8 die Hagar an. Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Wir können die Bibel nicht einfach lesen wie ein Buch. Entschuldigung, das ist kein Buch. Das ist Offenbarungsurkunde. Und da siehst du, wenn der Engel des Herrn kommt, dann stellt er zwei Fragen. Und genau das geht durch. Und wenn du mit den Leuten redest, musst du sagen, wo kommst du her, wo willst du hin? Ich komme her aus der Verdammnis, ich bin ein Sünder, wo will ich hin? In den Himmel. Wisst ihr, da siehst du schon, das sind unscheinbare Bibelstellen, aber dahinter hast du heiligen Boden. Micha, die Parallelstelle zu unserer Matthäus 2, 6 Stelle, da hast du das. Und das ganze Hervorgehen, der Engel des Herrn, wenn er kommt und er geht hier zu dieser elenden Frau. Und er macht hier was Wunderbares, er rettet sie. Er rettet sie vom Verderben und das ist Matthäus 1, 21. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und jetzt sagte er zu ihr, nachdem er sie gerettet hat. Und Apostelgeschichte 2, 40 sagt, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. 1. Thessalonicher 1, 9, Rettung vom Zorn Gottes. Das heißt, da zeigt die Bibelschauer allumfassende Rettung. Natürlich ist das jetzt, im Alten Bund ging es nur noch um das Irdische. Das Geistliche kommt ja jetzt dazu. Das ist dem Richter, wie Stück für Stück offenbart wird. Aber sie wäre hier kaputt gegangen. Sie wäre verdurstet wohl und wäre wirklich elendiglich zugrunde gegangen. Und da sieht man, er ist der Retter. Er rettet aus Not und Anfechtung. Matthäus 14, 30, da werden wir drauf kommen. Lukas 1, 71 und 74, die möchte ich lesen, weil die ist ganz zentral. Da sagt die Bibel jetzt, was er tun wird, wenn er kommt. Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller derer, die uns hassen. 74, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Jetzt zeigt die Bibel plötzlich etwas. Wenn der, der in Bethlehem geboren ist, der aus dem Stamm Juda ist, wenn er kommt, wenn der Messias kommt, der Shiloh, der Friedebringer, wenn der kommt, der den wunderbaren Namen hat, wenn der kommt, den du nicht fassen kannst, wo die Leute nur merken, da ist etwas, sie brechen zusammen und betet ihn an, obwohl es ein Engel ist, das dürfen sie nicht. Sie wissen, das ist kein Engel, sie wissen, das ist Gott, irgendwie ist er Gott, sie können es nicht erklären. Sie begreifen ja noch nicht, dass der Sohn Gottes ist, wesensgleich mit Gott dem Vater. Sie betet ihn an und die Bibel zeigt jetzt schatterbildlich durch die ganze Hervorgehe Jesu, so wie es in Micha geschrieben steht, zeigt sie die ganze Erlösung, die hier da ist. Völlige Errettung. Völlige Errettung. Lukas 8,50, aus Not und Elend. Ich möchte es nicht alle lesen. 2. Timotheus 3,11, aus den Verfolgungen. 2. Timotheus 4,17, da sagt der Paulus, er hat mich aus dieser praktischen Gefahr gerettet. Er holt ihn hier raus. Und in Judas 5 sagt, er holt mich aus der Knechtschaft raus. Das heißt, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich brauche nicht rauchen, ich brauche nicht trinken, ich brauche nicht huren, ich brauche nicht lügen, ich brauche nicht betrügen, brauche ich alles nicht. Er macht mich frei. Er sagt schon, hier bei der Geschichte in Richter, leg dein Fleisch, leg die ganze Sünde auf den Fels und dann kommt sein Feuer und verzehrt es. Dann ist weg. Alles da. Wisst ihr, das Brutale ist, wenn du geöffnete Augen hast, dann siehst du schon im Alten Testament alles. Alles. Wisst ihr, und dann im 2. Timotheus 4,18 sagt er, er wird uns auch vor boshaften Werken erretten. Aber den möchte ich lesen, weil da spielt der Himmel wieder eine Rolle. 2. Timotheus 4,18. Und zwar, er sagt hier, der Herr wird mich von jedem boshaften Werk erlösen. Es wird nichts geben, was hier uns vernichten kann, um mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Er sagt dazu klipp und klar, egal was mir als Gläubiger passiert, er wird mich retten aus der Not. Da steht die zwei Wörter, erlösen, da steht das Wort für retten aus der Not. Und er wird mich in das himmlische Reich retten, da steht das Wort für in den Himmel kommen. Also es gibt ja Rettung, die der Himmel meint. Und jetzt siehst du, dass das, was auch 1. Mose 49 sagt, was Micha 5 sagt, was alle die Prophetien zeigen, er ist König, irdische Herrschaft, aber er ist auch Shiloh, er ist der Retter, der Friede bringt, der mich aus jeder Not rettet. Selbst 2. Petrus 2,7, der laue Lot hat er gerettet. Wenn du das jetzt einmal begreifst, dann sagst du, Entschuldigung, dann würde das ja bedeuten, das würde bedeuten, Bethlehem Ephrata bedeutet dann nicht nur, wenn man jetzt die Prophetie aus Matthäus 2, Vers 6, darum muss man die Prophetie aufschlagen und lesen. Also ich rate euch, wenn ihr eine Prophetie, eine Parallelstelle habt, schlagt die Bibel auf, lest die Parallelstelle. Weil dort sind dann die tiefen Geheimnisse noch drin. Das heißt, er selber wird Retter auf allen Ebenen. Und wenn du jetzt hier reingehst, dann siehst du, dieser Erlöser wird nicht nur der Messias sein, der König Israels, sondern er ist ein Rundum-Erretter in jeder Beziehung. Und wenn das so ist, wisst ihr, was es dann bedeutet? Dann hast du ja die ganze Zeit, durchs ganze Alte Testament, dauernd die Begegnung mit dem Herr Jesus. Und jedes Mal, wenn er auftritt, wenn der Engel des Herrn kommt, wenn er sich hier offenbart, dann hast du heiliges Land. Und damit ist das Alte Testament der ungeheure heiliger Text, wo man in Ehrfurcht vor Gott praktisch in die Anbetung geht, wenn man ihn sieht. Weil diese Leute haben immer das Gleiche gemacht. Wenn sie die Heiligkeit dieses Vorgangs erkannten, die Eltern von Simson sagen, wir müssen sterben. Und dann merken sie, Moment mal, wir müssen ja gar nicht sterben, weil er Friede ist. Er bringt uns zu Friede, darum muss ich nicht sterben. Wenn man dann die ganze Stelle sieht, dann ich kann es nur so beschreiben, dann wird man in die Anbetung geführt, hineingetrieben. Es geht gar nicht anders. Und damit hat das Alte Testament eine ganz andere Ebene. Ich wollte drum auch heute ein bisschen weg, nur von dem, da man sagt, ja, in Matthäus 2, Vers 6 steht ja eine Parallelstelle, in Micha, und dort steht, dass der Messias in Bethlehem geboren wird. Ist richtig. Aber wenn du die Parallelstelle liest, darum habe ich sie auch gelesen, es ist schon was ganz anderes. Und da siehst du bereits die Vollerlösung. wenn du dann nur reinguckst, Bethlehem Ephrata, und du guckst, dass Bethlehem zu Juda gehört, und du guckst dann nur den Stamm Juda an, dann hast du die totale Erlösung, 1. Mose 49. Wenn du dann reingehst und diese mehrmalige Hervorkommen Jesu, ich habe dir jetzt lauter Stelle, wo er hervorgekommen ist, gelesen, wenn du dann Micha ernst nimmst, die Parallelstelle, dass er immer wieder hervorkommt, dann findest du bei jedem Hervorkommen heiliger Boden und völlige Offenbarung der Erlösung. Das ist ungeheuer. Damit hast du in der Bibel ja was völlig anderes. Damit hast du ein heiliges Buch, wo Gott offenbart. Versteht ihr jetzt auch, warum Gott sagt, er hat die Weisheit dieser Welt zunichte gemacht? Gott braucht die Weisheit dieser Welt nicht. Der kann dem einfältigsten Mensch diese Geheimnisse offenbaren und ihm ins Herz brennen. Dann ist er weiser wie der Weiseste und der Intelligenteste, der rumläuft. Wisst ihr, es hört sich vielleicht jetzt extrem an. Einstein hat einen IQ gehabt von 160. Ich weiß nicht, was wir für einen IQ haben. Ich glaube nicht, dass ich 100 habe. Ich habe drunter. Also von da. Aber eines ist sicher. Der einfältigste Mensch, der vielleicht einen IQ mit 50 hat und ganz, ganz einfach ist und kaum etwas zusammenkriegt, wenn Gott ihm diese Geheimnisse offenbart, dann ist er weiser wie ein Einstein. Ist euch das klar? Er ist weiser. Er hat etwas von der Ewigkeit, er hat diese Offenbarung Gottes. Und Gott hat die Bibel so geschrieben, dass ein Kind sie verstehen kann. Wisst ihr, wenn jetzt ein Kind die Stelle liest, dann muss er sagen, ja, was ist denn das für einer, der Engel des Herrn? Wenn jetzt jemand die Bibel einmal durchgelesen hat, weiß er ja, Engel darf man nicht anbeten. Ist verboten. Jetzt kommt da ein Engel und den betet sie an, und zwar hemmungslos. Wisst ihr, da hat keiner Hemmung, sofort niederzufallen, ihn zu anbeten. Und der Engel, der sagt auch nicht, ich bin nur ein Engel, bete mich nicht an. Das passiert dann in der Offenbarung beim Engel. Aber hier, der Engel des Herrn sagt was ganz anderes. Er sagt, zieh die Schuhe aus, ist heiliger Boden. Also er sagt, du hast recht erkannt, dass du sagst, hier ist Gott. Wieso, wenn du das alles siehst, dann siehst du, was das für eine Gewalt ist, der Heilige Schrift, die ganze Prophetie. Und einfach nochmal die Bitte, wenn ihr eine Parallelstelle habt, die ist ja in der Schlachterbibel schön anzeigt, wo sie steht, schlagt sie auf, lest sie. Weil in der Regel, mir ist das jetzt schon oft aufgefallen, in der Parallelstelle hast du bereits ein ungeheures Potenzial an Prophetie. Und die Stelle in unserem Matthäus 2, Vers 6 ist nur ein Teil. Das ist ja nur ein Teilchen, das ist ja nur die irdische Geburt. Aber in der ganzen Parallelstelle in Micha 5 hast du den, der präexistent ist, der dauernd von Ewigkeit her hervorkommt. Das ist die ganze Bibelstelle. Aber das war hier im Richter passiert, was im 1. Mose passiert. Du hast Shiloh in 1. Mose 49, der Vollerlöser, der Friedebringer. Du hast eigentlich alles, mehr kannst du nicht machen. Also da ist alles da. Wisst ihr, die Bibel sagt, er wird die Gottseligen erretten, er wird die Frau aus ihren Nöten erretten. Er rettet aus allen Trübsalen, Josef. Wisst ihr, wenn du das einmal siehst, es hat mich so erschüttert, wenn Josef allein im Gefängnis war, dann hat der Engel des Herrn das so gemacht, dass selbst der Gefängniswärter nach kurzer Zeit ihm alles übergeben hat. Sein Herr hat ihm alles übergeben und die ganzen teuflischen Angriffe sind an die Wand gefahren. Er hat ihm alles übergeben. Wie soll ich mir vorstellen? Da kommt ein armer Gefangener dazu, noch ein Jude aus einem Volk, das nichts gegolten hat bei denen. Und im Endeffekt, Gott macht es so, dass alle ihm zu Füßen liegen, am Schluss der Pharao. Und dann kommt wieder so eine Offenbarung, da kommt der Name, der heißt im 1. Mose, Zaphnat Paneach. Und das bedeutet, wenn man es übersetzt, Retter der Welt. Also du siehst, schau, im 1. Mose, überall ist das Gleiche, überall das Gleiche. Da kommt eine Person, die in Bethlehem geboren wird. Bethlehem gehört zu Juda, aus Bethlehem, aus Juda kommt der Vollerlöser mit allem drum und dran, da kommt der Retter der Welt. Du hast alles, was die Bibel uns geben wollte, hast du alles hier im Alten Testament. Und das möchte ich lesen, Hebräer 7, 25. Ich hätte Bitte. Versprecht ihr mir was? Wenn ihr das nächste Mal Bethlehem lest, dass er nicht an Weihnachten denkt. Ging das? Versteht ihr? Das ist billig. Weihnachten ist wichtig. Aber das ist zu wenig, dass er mehr denkt, dass euch klar ist, Bethlehem ist nicht nur Weihnachten, Bethlehem ist dauerndes Hervorgehen, das ist Micha 5, das ist alles. Gell? Hebräer 7, 25. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Denn ein solcher Hohepriester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist. Lest das einmal. Wisst ihr, jetzt nochmal, das Kind in der Krippe, was sagt die Bibel? Er ist heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel. Wisst ihr, da machen wir dann, Entschuldigung, es kam in der Zeitung, da machen wir dann ein Krippenspiel drauf, dass Jesus Kind auf dem Geld sagt. Da haut's mich dann um. Da muss ich sagen, die Leute haben das nicht begriffen, was hier ist. Hier ist etwas Ungeheuers. Diese Offenbarung in Bethlehem, dieses Kind, ist in Wirklichkeit der, wo die Bibel sagt, er ist der hohe Priester Gottes. Heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel. Das müsst ihr euch mal vorstellen, er ist höher als die Himmel. Weil die Bibel sagt, und der Jesus ist im Vollsinn des Wortes, vom gleichen Wesen wie der Vater, genauso Gott wie der Vater. Und die Bibel sagt, alle Himmel können ihn nicht fassen. Soll ich mal vorstellen. Und die Person wird in Bethlehem ein Mensch. Aber die Prophetie, Micha 5, wo das uns auch zeigt, die beschreibt drumherum alles, was eine Rolle spielt. Wenn du dann in Daniel 6 reinguckst, du musst nur gucken, du findest dauernd heilige Boden. Lass uns nochmal so einen heiligen Boden aus Micha 5, aus dem Hervorgehen, einfach ansehen. Daniel 6, 11 bis 28. Das ist ja das, wo bei Daniel die Verleumdung geschieht. Er wird in den Löwenzwinger geworfen und die sind ausgehungert. Also wenn du ein Stück Fleisch um einen ausgehungerten Löwe hinwirfst, und wenn es noch Rudellöwe sind, die schon völlig ausgehungert sind, dann ist ganz einfach, dann ist aus. Und jetzt heißt der König zu ihm geht, Vers 23, dann sagt er was ganz Einfaches. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der Herr Jesus, und den Rachen des Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügen. Und dann heißt Vers 24, fand sich keine Verletzung an ihm, weil er hatte seinem Gott vertraut. Wisst ihr, müsst euch vorstellen, wir lesen das wie so eine Geschichte aus der Kinderbibel. In Wirklichkeit hast du wieder laut Josua 5 heiliger Boden. Du musst dir das vorstellen. Der Herr Jesus geht als der Herr der Herren, der König der Könige in den Löwenkäfig. Dann sagt die Bibel, er hat ihnen den Rachen verschlossen. Das Interessante ist, die Bibel sagt nicht, wie er es gemacht hat. Ich denke, die Tiere hat ja viel bessere Instinkte wie mir. Als ihr Schöpfer vor ihnen stand, hat die gekuscht und haben den Rachen verschlossen. Ich denke, das so gewesen ist. Und Daniel ist nichts Geringste passiert. Wieso? Das sind diese Heiligkeiten, wo die Bibel sagt, wenn das geschieht, hast du heiligen Boden. Er geht immer wieder hervor. Natürlich, das wichtigste Hervorgehen war dann, wo er Mensch geworden ist, wo er Fleisch geworden ist, weil er dann einen Körper hatte, der Blut vergießen konnte. Sonst wären wir nicht errettet. Aber du siehst auch hier, wie die Prophetie viel breiter ist, als wir allgemein denken. Und in Malachi 3, im ersten Vers, da ist was Ungeheures. Siehe, ich sende meinen Boten. Das ist wieder der Engel des Herrn, der Herr Jesus. Malak, das ist dieses Wort, wo Engel, Bote, alles bedeutet. Der vor mir Herr den Weg bereiten soll, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den er sucht, und der Bote des Bundes, der Jesus ist der Bote dieses Bundes in seinem Blut, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Und jetzt sagt er hier klipp und klar, es ist hier der, den ein normaler Mensch, wenn er Gott sucht, begehrt. Er wird läutern, er wird reinigen. Da hast du wieder alles, was überhaupt gibt, da ist alles drin. Ja, die Frage ist halt, auch für die Gläubigen musst du manchmal fragen, begehrst du ihn? Die Bibel sagt, die Gottsucher begehren ihn. Weißt du, wenn du jetzt Altes Testament liest und du siehst das, dann kannst du doch beten, ich mache das auch, dann kannst du sagen, Herr, ich bin gerade von Löwe umzingelt, rette mich. Das geht. Wenn du angegriffen wirst, wenn du Probleme hast, wenn du Schwierigkeiten hast, er rettet Hagar, er rettet einen Gideon, er rettet einen Simson, er rettet letztendlich jeden. Er ist bereit, er rettet hier Israel. Wisst ihr, und wenn du das siehst, dann merkst du, wie die ganze Bibel eigentlich nur ein Thema hat. Sie dreht sich nur um den Herr Jesus, um den großen Erlöser. Und alles, was drumherum geschrieben ist, ist nur Hinführung auf ihn. Wisst ihr, und wenn du jetzt guckst in die andere Prophetie, Jesaja 7,14, da sagt die Bibel klipp und klar, und dass es hier Jungfrau stehen muss, Alma Betula, weiß jeder, dass, was die zwei Worte eigentlich, zwei verschiedene Bedeutungen und trotzdem das gleiche im Prinzip sind. Da sagt er, Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt zu Deutsch, er zeigt hier auch schon ganz klar an, dass Gott mit uns sein wird, dass Gott uns retten wird und dass durch eine Jungfrauengeburt geschieht. Und im Neuen Testament wird die Stelle zitiert. Wir kommen ja in Matthäus, oder haben es ja schon gesehen, Matthäus 1, 23, und da ist klipp und klar eine Aussage, da steht im Griechischen Parthenos Jungfrau, also von der ist unantastbar, da darf man nicht anders übersetzen wie mit Jungfrau. Das heißt, er ist vollkommen prophezeit. Und wenn jetzt die Bibel sagt, er wird der Überrest retten, weißt du, wenn du jetzt die neutestamentliche Stelle hast, dann musst du eigentlich sagen, Entschuldigung, steht ja schon alles in der Bibel. Wenn ich das Alte Testament einmal durchlese, weiß ich es ja schon. Und dort steht, er wird der Überrest retten, oder? Steht doch ganz klar in unserem Micha 5, er wird der Überrest praktisch, er wird hier diese Leute retten. Römer 11, 25, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis dass die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. So heißt nämlich auf diese Art und Weise, nämlich indem der Erlöser von Zion kommt. Das ist das, wenn der Herr Jesus der Ölberg betritt und Israel sich an einem Tag bekehrt. Wenn sie der Überrest, der Rest, der nicht zum Überrest gehört, stirbt ja laut Sacharja 13, wenn dieser Überrest sich bei der Wiederkunft Jesu an einem Tag alle bekehren werden. Das wird gewaltig sein. Und er sagt, dann wird er den Überrest zurückbringen. Du hast hier schon alles drin. Und ich sage es jetzt mal so, da siehst du das tausendjährige Reich, Jesaja 2 und 11. Er wird über die ganze Welt herrschen. Das ist in Offenbarung 20, wie er über die ganze Welt herrscht. Und er wird Friede sein. Das ist eigentlich der Höhepunkt von der ganzen Prophezeiung. Er wird groß sein bis an die Enden der Erde. Das gab es noch nie. Wisst ihr, wir haben nur eine Zeit gehabt, wo die ganze Welt ihre Knie vor mir Jesus gebeugt hat. Aber die wird kommen. Aber die Bibel sagt das Wichtigste, er wird Friede sein. Epheser 2, 13 und 14. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist der Deckel, das Zentrum, das ist der Stempel. Er wird in Bethlehem geboren werden, er wird von der Ewigkeit her dauernd hervorgehen, er wird ein Friedensreich aufrichten, wo alle Welt ihm dienen wird, auch Israel, es wird so lange gehen, bis der Überrest sich auch bekehrt und er wird sie weiter in dieser Kraft des Heiligen Geistes, aber der zentrale Punkt ist, er, dieser Erlöser, er ist der Friede. Wissen wir, wenn er jetzt des Nähers anguckt, wenn er Juda anguckt, wenn er Ephrata anguckt, wenn er Bethlehem anguckt, dann seht ihr plötzlich, wie alles darauf hindeutet, auf allen Ebenen, immer nur siehst du ihn. Du kannst hingehen, wo du willst. Und selbst wenn du das, ich sag's mal, einfache Buch der Richter liest, also wenn das jetzt jemand weiß, was wir jetzt getan haben, einfach reingehen, diese Geheimnis, und er liest jetzt Buch Richter, dann muss er zusammenzucken. Weil da heißt es, es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort und so weiter. Wenn du liest Bethlehem, Juda, musst du zusammenzucken. Jetzt hast du schon Micha 5. Jetzt hast du 1. Mose 49. Jetzt hast du schon praktisch die Offenbarung. Und jetzt siehst du, wie Ruth, diese Moabiterin, und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, die ja eigentlich keine Verheißung hatte. Hat sie ja nicht. Ist ja Moabiterin. Und wie er hier etwas Wunderbares macht, sie geht wieder nach Bethlehem zurück und dort, nachdem sie in Bethlehem sind, kriegt sie völlige Errettung. Und wenn du jetzt das Buch Richter liest, siehst du diese ganze Offenbarung, aber wenn dann Ruth ist ja praktisch der Deckel zu Richter, dann siehst du das in einer ganz einfältigen Weise. Du siehst Boas, 1. Mose 1, Stammbaum Jesu, Vorfahre Jesu. Du siehst Boas, ein Bild auf der Jesus. Und dann siehst du was? Sie in ihrer Not, sie findet Zuflucht bei ihm, bei meinem Jesus. Sie wird getröstet. Und sie sagt, er ist mein Löser. Und da kommen zwei Löser. Der erste, das mosaische Gesetz, kann ich lösen. Klar. Christus ist das Ende des Gesetzes. Und dann kommt er und der erste Löser sagt, klar, ich kann nicht lösen. Und sie wendet sich dann an ihn und dann erlöst er sie. Und das ist gewaltig. In Kapitel 4, Vers 6 heißt es, ich kann es nicht für mich lösen, ohne mein eigenes Urteil zu verdorben. Löse du für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht lösen. Das Gesetz ist vollkommen unfähig. Und dann geht er hin und erlöst. Er nimmt sie zur Braut. Hast wieder ein Bild auf die Gemeinde. Weißt du, das ist diese Herrlichkeit. Du hast diese Bilder in einer verdichteten Art und Weise durch das ganze Alte Testament, das kaum fassbar ist. Weißt du, und nur wenn du jetzt aus Matthäus 2, Vers 6 die Parallelstelle liest, Micha 5, 1, eigentlich 2 bis 4, hast du alles. Das ist gigantisch. Wenn du nur Juda hast, musst du bloß das Vorkommen, die Prophetie auf Juda lesen, 1. Mose 49, dann hast du den Rest. Wenn du dann nur suchst, wo ist der hervorgegangen, wo ist der Engel des Herrn, wo ist er, dann hast du alles. Wisst ihr, das ist so gewaltig. Und ich habe jetzt Brüder, die würden sagen, Karl Hermann, du hast jetzt was gemacht, was man nicht machen darf. Du bist vom Text weggegangen. Muss ich sagen, Entschuldigung, warum soll ich mir die Herrlichkeit des Reiches Gottes rauslassen, nur dass ich theologisch korrekt bin? Da bin ich lieber inkorrekt und will die Herrlichkeit sehen. Wisst ihr, das ist so gewaltig. Also nochmal, dass er mich richtig versteht. Du gehst einfach hin, nimmst eine Parallelstelle, wo prophezeit ist, der Herr Jesus kommt, und dann liest du dir die von der Wurzel her durch, und dann siehst du plötzlich, dort ist schon alles drin. Und dann guckst du an Bethlehem, dann guckst du an, kann man mit der Konkordanz machen, guckst du an Juda, dann hast du alles. Dann guckst du überall, wo kommt der Engel des Herrn, hast du alles. Wisst ihr, damit hast du praktisch eine Volloffenbarung Gottes, die ungeheure Auswirkungen hat und die letztendlich uns geistlich dann auch verbauen wird. Und interessant ist jetzt noch in Ruth 4,11, da sagt sie, wir sind Zeugen, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben, werde mächtig in Ephrata und mache dir einen Namen in Bethlehem. Wenn du Prophetie über den Herr Jesus hast, hast du die Stelle nirgends, die liest keiner. Aber du hast sie. Der Name Jesus ist in Bethlehem gemacht worden, versteht ihr? Dort ist er entstanden. Du hast alles, das ist so gewaltig. Und der Stammvater ist natürlich David. Ja, 1. Samuel 17, 12. Also da hast du schon wieder Bethlehem in ihrer Art und Weise, wo du jetzt, wenn du Altes Testament liest und das alles weißt, na erschauderst du. Da heißt David aber war der Sohn jenes Ephratiters aus Bethlehem, Juda. Er ist der Sohn Davids, er kommt aus Bethlehem Ephrata, er kommt aus Juda. Das ist wieder die Prophetie. Er hat 8 Söhne, 8, die Zahl der Neuschöpfung. Wisst ihr, da ist alles da, was du willst. Mehr kannst du gar nicht haben. Und wenn du jetzt auch hier nochmal das R guckst, und zwar, das muss man einfach nüchtern sachlich sehen, 2. Mose 23, 16, da ist ein Brunnen in Bethlehem und David, der Vorbild auf der Herr Jesus, hier passiert ein Wunder, die brechen den Brunnen ein, obwohl die Feinde es belagert haben. Und dann gießt er es als Trankopfer aus. Und da siehst du einfach, wie Gott hier auch in die ganz versteckten Bilder zeigt, er wird durch das, was in Bethlehem geschieht, retten. Und das ist der entscheidende Punkt. Er wird retten, und zwar eine Vollerrettung auf allen Ebenen. Gell, und in Johannes 7, Vers 42 sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt und aus dem Dorf Bethlehem, wo David war? Ist ja. Jetzt liest du ganz einfach in Matthäus 2, Vers 6. Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk weiden soll. Merkt ihr jetzt etwas? Wenn du nur bei dem stehen bleibst, dann lässt du wieder den Rest raus. Wir müssen da reingehen. Wisst ihr, das soll auch der Sinn sein vom Matthäus-Evangelium. Diese Dinge sich zu erschließen. Das geht nicht schnell, sondern das muss man langsam in der stille Zeit. Man muss bloß wissen, guckt, und jetzt, was mache ich jetzt, wenn ich sowas weiß? Dann passe ich jedes Mal auf, und ich unterstreiche mir das jedes Mal, wenn das Wort Bethlehem kommt. Wisst ihr, das ist bei mir gespeichert. Bethlehem, ganz wichtig. Städte der Offenbarung. Wenn dann Ephrata kommt, unterstreiche ich es genauso. Wenn Juda kommt, unterstreiche ich es auch. Ich gucke jetzt noch Juda, noch Bethlehem, noch Ephrata. Jedes Mal, wenn ich die habe, passiert was in der Regel. Manchmal ist es auch nur beschriebs für die Könige, aber oft passiert hier etwas. Und wenn du dann siehst, wenn ich dann genauso aufpasse und weiß, jawohl, die Bibelstelle Matthäus 2, Vers 6 hat eine Parallele in Micha 5, jetzt weiß ich, aha, es gibt ein Hervorgehen aus der Ewigkeit, das die ganze Zeit geschah. Also Bethlehem ist nur dann die Endoffenbarung, aber davor gab es ganz viele, dann muss ich die ja im Alten Testament finden. Und jedes Mal, wenn so ein heiliger Bote kommt zur Offenbarung, habe ich die Erlösung. Und damit redet die Bibel vom 1. Mose bis zur Offenbarung die ganze Zeit nur von Herrn Jesus und von seiner Erlösung, von dem, was da geschehen ist. Wieso? Und damit hast du was Gewaltiges. Und damit musst du es doch sagen, lass doch die Kritiker reden, lass sie schwätzen, es ist umsonst, das bringt doch nichts. Da muss ich sagen, Leute, lieber, jetzt habe ich fast was gesagt, was mich noch gerührt hat. Ich sag's, lieber berausche ich mich an den Herrlichkeiten des Wortes Gottes, als an den dreckigen Wasser dieser Welt, oder? Das ist mir das tausendmal lieber, oder? Ich kann es nicht zurücknehmen, ich mein's so. Gut. Jetzt haben wir einen Exkurs gemacht über Bethlehem. So Gott will. Ich muss das immer dem Herrn überlassen, ob er es will. Ich muss einfach gucken, werden wir die anderen drei Städte auch studieren? Weil ich habe jetzt festgestellt, dass Kapernaum eine riesige Rolle spielt, aber auch Nazareth eine riesige Rolle spielt. Vor allem natürlich Jerusalem. Wir werden, so Gott will, alle diese Städte, wenn wir draufstoßen, werden wir sie uns ansehen. Aber eins ist klar, es ist herrlich. Wenn du das siehst, er in Bethlehem geboren. Also, wisst ihr, wenn wir dann an Weihnachtsbaum und Weihnachtskugel denken, dann kann ich nicht mehr. Entschuldigung, ich will da niemand irgendwas versauen, aber da ist was dahinter. Das ist, ich sag's mal vorsichtig, gewaltig. Und lasst uns einfach, der Herr bitte, dass uns geöffnete Augen gibt, dass man diese Dinge alle sehen. Und dann wird das Bibellesen so, dass man dich. Früher haben wir zu mir, meine Mutter hat immer gesagt, die muss man von den Büchern wegschlagen. Da hat sie recht gehabt. Aber dann ist bei Bibel das Gleiche. Dann muss man dich fast mit, ich sag's mal so, man muss dich wegtun davor, weil du kannst dann nicht mehr aufhören. Weil dann kommen die Herrlichkeiten. Und einmal sagt Jesaja 33, dann wirst du den König in seiner Schönheit sehen. Dann hast du alles. Mich bete. Jesus, wir sind fasziniert, wenn wir sehen, wie du nicht nur, bevor es überhaupt Zeit gab, beim Vater in dieser herrlichen Lichtswelt warst, sondern wie du hervorgegangen bist. Und wie die Heilige Schrift, selbst mit so einer einfachen Parallelstelle wie in Matthäus 2, Vers 6, dann wie ein Fächer alles entfaltet, dass wir sehen, Bethlehem war letztendlich der Schlusspunkt. Aber Bethlehem wurde die ganze Zeit benutzt, um dich zu offenbaren. Und deine Hervorgehensweise, die du gezeigt hast in der Heiligen Schrift, die sind so gewaltig, dass wir letztendlich dich in der Tiefe auch als Erlöser verstehen können. Und damit ist dieses wunderbare Buch der Bibel heiliger Bote. Und jetzt gib uns einfach eine Ehrfurcht des Herz, dass wir uns vor diesem heiligen Ort beugen, nämlich weil du draufstehst. Du bist der, vor dem man sich in Wirklichkeit beugt. Und dann gib uns geöffnete Augen, dass wir auch dieses Matthäus-Evangelium so erleben dürfen, dass du dich uns in der Tiefe offenbarst, dass wir leidenschaftlich an deinem heiligen Wort hängen und an dir und dir dem Lamme folgen, wohin du gehst. Amen.